Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Heike Buchter und für alle, die Heike Buchter nicht kennen, darf ich sie einmal kurz näher vorstellen. Heike ist studierte Betriebswirtin, Journalistin, Autorin und Unternehmerin mit den Schwerpunkten Wirtschaft und Finanzen. Seit 2001 berichtet sie von der Wall Street aus New York und wurde 2008 Wirtschaftskorrespondentin der Zeit in den USA. Ihr Buch BlackRock, eine heimliche Weltmacht greift nach unserem Geld, erschien 2015 und ist bis heute das einzige Buch, das sich mit dem Finanzriesen beschäftigt. In ihrem Buch Ölbeben untersuchte sie die Folgen des US-Fracking-Booms und der gescheiterten Energiewende in Deutschland. Nun hat sie ein neues Buch geschrieben, das gerade jetzt auch erschienen ist. Es nennt sich Wer wird Milliardär vom großen globalen Abkassieren? Und genau darüber sprechen wir auch heute. Herzlich willkommen, Heike.
Hallo.
Heike, du lebst in New York. Wenn man in New York lebt, wird man dann inspiriert, über Milliardäre und über das große Geld dann denn auch ein Buch zu schreiben?
Ich glaube, das ist unumgänglich, sich Gedanken zu machen über die Verteilungsfragen in der Welt, wenn man in New York wohnt. Mir hat mal jemand gesagt, dass es, glaube ich, kaum eine Stadt gibt, in der Reiche und ganz, ganz Arme so nahe aneinander leben. Es gibt sehr viele Städte mit einer sehr reichen Oberschicht. Aber ich glaube, so die Tatsache, dass bei uns auch Milliardäre zuweilen auf dem Bürgersteig unterwegs sind und eben genau neben denen, die es nicht geschafft haben, sozusagen einhergehen, das ist schon relativ einmalig. Und ich glaube, das ist auch dafür verantwortlich, dass wir so eine gewisse, ich will nicht sagen Grundaggressivität, aber es ist einfach auch eine sehr harte und sehr wettbewerbsfreudige Stadt. Das muss man schon sagen.
Könntest du uns einmal eine kurze Zusammenfassung, also beziehungsweise nur, worum handelt das Buch im Wesentlichen? Wir werden dann noch vieles darüber sprechen auch. Aber was ist das Wesentliche jetzt einmal zu dem Buch drinnen? Wer wird Milliardär? Was kann ich mir aus dem Inhalt einmal vorstellen?
Ja, also das beschäftigt mich jetzt schon eine ganze Weile. Also so die ursprünglichen Überlegungen waren schon vor 7 Jahren mal, dass ich mir überlegt habe, ich möchte eigentlich noch mal mir die Mechanismen am Finanzmarkt anschauen, die sich verändert haben. Und daraus ist so ein bisschen diese Milliardärsfrage geworden. Also ich bin nicht von den Milliardären so sehr ausgegangen, sondern ich bin davon ausgegangen, wie Leute sehr, sehr, sehr reich werden. Und über den Finanzmarkt vor allen Dingen. Also das ist meine These, dass wir eben jetzt so viele Milliardäre haben, weil der Finanzmarkt eben das hergibt für diese Leute. Wenn man sich den zu Nutzen machen kann in dieser Form, dann hat man die Chance, eben so reich zu werden, wie man es sich als normaler Mensch gar nicht vorstellen kann. Und das habe ich dann halt immer hin und her bewegt und wusste nicht so genau wie. Und irgendwann ist mir auch aufgefallen, dass bei vielen Themen, die ich recherchiere im Rahmen meiner normalen Tätigkeit, wenn man ein bisschen zipft und ein bisschen zieht und zupft und guckt, stellt man einfach fest, dass fast überall irgendwo ein Milliardär lauert im Hintergrund. Und dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich mir das aber mal genauer an. Und so ist das Buch praktisch entstanden. Und deswegen ist es auch sehr schwierig zu sagen, also was ist es nicht oder was ist es? Es ist im Grunde genommen einfach ein Versuch, diese Zusammenhänge transparenter zu machen. Dass man einfach besser versteht, wieso haben wir 2600 Milliardäre auf der Welt.
Habe ich das nun auch ein bisschen richtig verstanden, dass es nicht so sehr um diese Milliardäre geht, die man jetzt einfach einmal so kennt aus den USA, sprich jetzt ein Mark Zuckerberg, Gründer von Facebook, Larry Page, beispielsweise der Sergey Brin, die Gründer von Google, oder aber Elon Musk oder auch Jeff Bezos vom Amazon, sondern eher die Milliardäre, die man vielleicht gar nicht so kennt, die Öffentlichkeit vielleicht auch scheuen, die eher durch den Finanzplatz USA, durch den Finanzplatz New York richtig zu Milliarden gekommen sind. Verstehe ich das so richtig?
Ja, auch, aber ich glaube, der Ansatz war bei mir, dass ich, also diese anderen Prominenteren kommt natürlich auch vor, gerade Musk ist natürlich auch eine wichtige Figur, aber mir ging es nicht um die Einzelnen, und das hast du schon richtig gesehen, das geht mir nicht um die einzelnen Milliardäre, dass ich dann sage, ja, also alles, was sie noch nicht wissen über Jeff Bezos oder was weiß ich, weil das ist nur beschränkt interessant aus meiner Sicht. Mir ging es darum, immer Leute zu finden als einzelne Vertreter für ein bestimmtes System. Also der Untertitel ist ja auch vom großen globalen Abkassieren, und was damit gemeint ist, dass ich mir halt verschiedene möglich, also es ist ja ein bisschen, der Titel war ja so ein bisschen witzig gemeint, ne? Also wer wird Milliardär? Das hätte man ja auch, und das war ein Bedenken einer Vertreterin des Verlags am Anfang. Sie meinte, na ja, manche Leute können ja dann glauben, das wäre ein Ratgeberbuch, ja? Wie wird man Milliardär? Und dann habe ich gesagt, na ja, also mir ist es jetzt mal ganz persönlich egal, ob jemand das kauft und glaubt, das ist ein Ratgeber, dann habe ich schon mal ein Buch verkauft, sage ich jetzt mal. Aber der Punkt war so ein bisschen zu sagen, ich will mir die Systeme angucken. Warum haben wir so viele Milliardäre in so vielen Bereichen? Vom Finanzbereich über in Entwicklungsländern haben wir schwerreiche Leute. Wie kann es sein, dass wir einen Adani haben in Indien, der zu dem reichsten Menschen dieser Erde geworden ist, während gleichzeitig in seiner Heimat nach wie vor ein großes, aber wirklich großes Armutsproblem herrscht? Was steckt da dahinter? Wie kann sowas sein, und was heißt es für uns? Was heißt es für unsere Welt und für unsere eigenen persönlichen Aussichten auf dieser Welt?
Gehen wir bisschen rein dort, oder vielleicht auch bleiben wir mal in New York. Es wird wahrscheinlich auch Unterschiede geben zu Milliardären, die jetzt einmal in New York sitzen, vielleicht vorwiegend aus der Finanzwelt, gegenüber andere. Wer sitzt denn so in New York als Milliardär? Wen könnte ich dort auf der Straße begegnen, und welchen Hintergrund hat er vielleicht?
Ja, also zum Beispiel Steven Schwarzman. Ob der jetzt noch auf der Straße rumläuft, weiß ich nicht. Aber seinem Namen begegnet man sehr häufig. Unter anderem war er einer der ganz großen Spender für die New York Public Library, also für diese große öffentliche Bibliothek, die eben auch dieses schöne Gebäude hat in der Stadtmitte in Manhattan, wo die zwei Löwen davor sitzen, Patience and Fortitude. Und neben den beiden Löwen ist jetzt ein sehr, wie ich finde, größeres Schild auch, was es ausweist als das Steven Schwarzman Gebäude. Und er hat sein Geld mit Private Equity gemacht, also mit Beteiligungsgesellschaften, wie das so schön heißt. Und das ist eines der, also wenn man Milliardär werden kann auf eine bestimmte Weise, dann ist Private Equity eines der bewährteren Mittel, sage ich mal. Also da gibt es Dutzende, die es tatsächlich geschafft haben, über Private Equity, über diese Art Finanzgeschäft zum Milliardär und auch zum Multimilliardär zu werden.
Gibt es ein bekanntes Unternehmen, das jetzt hinter Schwarzman steckt oder dergleichen? Oder
BlackRock. Er ist der Gründer, nee, nicht BlackRock, sondern Blackstone.
Blackstone, okay.
Genau. Das ist quasi der größte Private Equity, das ist die größte Private Equity Firma. Und Schwarzman hat da eine nicht unwesentliche Rolle gespielt beim Aufstieg von Private Equity zu einem der wichtigsten Finanzgeschäfte an der Wall Street überhaupt. Die ganze Privatinvestition mit hohen Schulden als Kredithebel, mit der man dann praktisch die Firmenaufkäufe so gestaltet, dass der Private Equity Fonds damit richtig Geld verdienen kann. Also nicht mit dem Unternehmen an sich oder mit Produkten des Unternehmens oder Ähnliches, sondern es geht darum, die Finanztransaktionen so zu gestalten, dass am Ende aus Geld Geld wird praktisch. Dafür braucht man ein Unternehmen praktisch als Einsatz. Ja, also kann man sich vorstellen, böse gesagt, als Chip im Casino, um mitspielen zu können, nimmt man dann eben die Unternehmen und die Arbeitsplätze.
Jetzt geht es ja in deinem Buch auch um die Macht jetzt einmal der Milliardäre auch. Wer sind denn so mitunter die mächtigsten Milliardäre? Kann man die so, ja, gibt's mitunter so ein Ranking oder kann man das so zusammenfassen auf vielleicht einen kleinen Pool von den 10 mächtigsten Milliardären vielleicht, die es so gibt, die, also mächtig nicht in dem Sinn von, wer hat am meisten, sondern wer hat auch vielleicht am meisten Einfluss. Wenn du sagst, beispielsweise, er war einer, der diese Wege geebnet hat, Schwarzmann. Wer sind so die einflussreichsten Milliardäre?
Also Schwarzmann war zum Beispiel einer der großen Wahlkampfhelfer auch für Donald Trump. Und Donald Trump behauptet ja von sich auch ein Milliardär zu sein, was aber immer wieder so ein bisschen umstritten ist. Aber ich meine, mächtige Milliardäre, wenn Trump tatsächlich einer sein sollte, dann wäre er mit Sicherheit einer der mächtigsten Milliardäre. Und das ist die eine Geschichte. Ich glaube, gerade in den USA ist das natürlich auch viel transparenter, ne? Wenn man sich überlegt, diese Wahlkampfspenden werden ja dann auch offengelegt, die werden gemeldet. Also es gibt natürlich sicherlich auch immer noch Sachen, die wir nicht wissen, aber zumindest vieles von dem, was man weiß, zeigt natürlich auch sehr deutlich, wo die Leute sozusagen investieren, in Anführungszeichen. Und das ist natürlich auch ganz klar, wenn ich Politiker bin. Ich brauche für den Wahlkampf in den USA wahnsinnig viel Geld. Also jetzt wird darüber geredet, dass der neue Präsidentschaftswahlkampf, das wird Milliarden kosten. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Allein der Wahlkampf. Und das Geld muss irgendwoher kommen. Und das ist natürlich schon so, ich gebe dir Geld. Und da muss man natürlich nicht so wahnsinnig viel drüber reden. Das impliziert dann ganz häufig natürlich auch, dass du, wenn du dann gewählt worden bist und dann nochmal für einen späteren Wahlkampf wieder Geld haben willst, dass du dann möglichst tunlichst nichts machst, zumindest mal, was einen edlen Spender verärgern könnte. Ich meine, das ist klar, das ist menschlich, aber es ist natürlich auch beunruhigend, wenn wir überlegen, dass es ja darum geht, demokratisch gewählte Regierungen zu haben, ja. Und es ist, glaube ich, vieles von dieser Demokratiemüdigkeit, und das war auch eines der Themen in meinem Buch, die mir halt eben im Kopf rumgegangen sind, diese Demokratiemüdigkeit, die wir haben vielfach, die kann ich sehr gut nachvollziehen, weil die Menschen mögen vielleicht nicht genau wissen, was Stephen Schwarzman und seinesgleichen mit Private Equity so machen. Aber sie fühlen sehr deutlich, dass diese Leute einfach sehr viel mehr Einfluss haben, als sie das jemals haben werden. Sie werden viel mehr Dinge bewegen können in Wirtschaft, in Finanzen, in der Politik, in der Kultur. Also es gibt kaum einen Bereich irgendwie, in dem Milliardäre nicht wirklich mitspielen. Und das macht Leute sehr ärgerlich. Und wenn nicht ärgerlich, dann resigniert. Und das alles ist nicht gut für eine Demokratie. Eine Demokratie lebt von der Beteiligung. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich nicht mehr beteiligen oder ich kann mich zwar beteiligen, aber es ist vollkommen sinnlos, mit abzustimmen, weil diejenigen, die das letztendlich bestimmen, was gemacht wird, das sind die mit dem großen Geldbeutel, dann brauche ich mich nicht wundern, dass Leute entweder zu Populisten überlaufen oder überhaupt gleich irgendwie sagen, sie wählen gar nicht mehr.
Wie beeinflussen mitunter die Milliardäre, also klarerweise nicht sie, große Wahlkampfspenden und dergleichen nicht, aber natürlich auch im Bereich der Kunst, wo sie Mäzene sind, aber in welche Richtung wird mitunter beeinflusst aus? Was ist dann der Vorteil für die Milliardäre? Was ist der Nachteil für die breite Bevölkerung?
Also ich habe da zwei Antworten darauf. Also zwei Beispiele, würde ich sagen. Wir können jetzt einmal in den USA bleiben, und da finde ich ein ganz interessantes Beispiel, Sam Bankman-Fried. Ja, der steht ja jetzt derzeit vor Gericht. Er war einer der ganz großen Krypto-Milliardäre, der Gründer von FTX, dieser Börse, dieser Krypto-Börse. Und er galt als einer der ganz großen Macher, einer der Guten in der Krypto-Börsenwelt sozusagen. Jemand, dem man zugetraut hat, das Richtige zu tun und konservativ zu sein. Und er war auch jemand, der gesagt hat, wir brauchen Regulierung, und er hilft gerne dabei, diese Regulierung auch umzusetzen. Und Er hat dann nicht nur Wahlkampfspenden gemacht. Wie sich jetzt rausgestellt hat, hat er für diese Wahlkampfspenden interessanterweise das Geld seiner Kunden offensichtlich veruntreut. Also das Gerichtsverfahren läuft noch, aber ich stelle das mal so in den Raum. Aber auf jeden Fall ist wahrscheinlich eine Quelle für seine Wahlkampfspenden gewesen, dass er quasi das Geld, was seine Kunden bei der Börse als Sicherheit hinterlegt haben, einfach veruntreut hat. Das ist der Vorwurf. Und nicht nur das, also was ich auch interessant fand an seinem Aufstieg und an seinem Einfluss in Washington, er hätte es ja fast geschafft, praktisch die Regulierung für die Kryptowelt zu schreiben. Und zwar so in seinem Sinne. Und der Grund war natürlich die Wahlkampfspenden, klar, das hat sicherlich auch den einen oder anderen gefreut. Aber ich glaube, es war mehr noch, dass er das Denken beeinflussen konnte. Die waren ja alle so begeistert, mit ihm auf dieser Bühne zu stehen und sich mit dem Mäntelchen des Fortschritts und der diese Zukunftsfähigkeit, dass man einfach gesagt hat, da wollen wir uns ein Stück irgendwie als Politiker abschneiden. Wir wollen ein Stück von dieser Euphorie der Anleger, dieser Euphorie dieser neuen Welt, dieser Kryptowelt. Da wollen wir uns ein Stück von abschneiden und haben dann praktisch den Schulterschluss mit ihm gemacht. Ja, also es gibt dann halt auch viele Bilder, wo er mit Politikern zu sehen ist, die sich gerne mit ihm gezeigt haben. Und ich glaube, das wird oft verkannt, dass es nicht nur so ein "Ich gebe dir Geld und dann machst du, was ich sage." Das geht viel tiefer. Es geht einfach auch in die Richtung, was man so ein bisschen Captive Thinking nennt man das in Amerika, ne? Dass man einfach, gerade auch an der Wall Street, wenn die einem das erklären, das war auch Obamas Tragik, glaube ich, zum gewissen Teil. Die Banker haben ihm erklärt, warum man sie retten muss, weil wenn du sie nicht rettest, ist alles ganz furchtbar und ganz schlimm und die Welt geht unter. Und irgendwann haben die Politiker das geschluckt und geglaubt, dass ohne die Wall Street ist die Welt nicht lebensfähig und deswegen müssen wir immer, wenn es brenzlig wird, die Steuergelder nehmen und die Allgemeinheit zur Kasse bitten, um die zu retten, weil sonst ist Armageddon und sonst ist alles zu Ende. Und ich glaube, das ist so ein Problem, dem man wahnsinnig schwer beikommt. Also man kann versuchen, irgendwie Wahlkampfspenden transparenter zu machen, zu versuchen, das einzuschränken und so. Aber so diese Gedankenwelt, wenn du in die reinkaufst sozusagen, also du weißt ja selber, du arbeitest ja viel mit Storytelling und solchen Sachen. Und ich glaube, dass das bis zum Stück weit eben auch was ist, was Politikern gefällt. Und die kaufen dann diese Milliardär-Stories oder die Stories von diesen Finanziers oder von diesen Kryptowelten und wollen dabei sein, wollen da eben ein Teil davon werden auf eine gewisse Weise. Und das führt dann dazu, dass diese Leute einen Einfluss haben, den wir nie haben werden.
Kurz in eigener Sache. Ja, du hast es vielleicht schon gehört, du hast es schon mitbekommen. Am 4. Oktober ist mein neues Buch erschienen. Mein neues Buch nennt sich "Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. 151 Stories für deinen Erfolg im Business." Ja, und ich glaube, das trifft mitunter fast auf allen Branchen und Bereichen zu. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen, nämlich dein Mitbewerb. Aber worum geht's? Ja, wir leben in volatilen Zeiten mit den verschiedensten Krisen und Herausforderungen, mit einer hohen Inflation und einer Kaufzurückhaltung bei den Konsumenten und einer Investitionsbremse in vielen Unternehmen und Bereichen. Gleichzeitig sind Produkte und Dienstleistungen austauschbarer geworden. Die Konkurrenz oder der Mitbewerb ist auch oft immer nur einen Mausklick entfernt. Und genau aus diesen Gründen ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sich intensiv mit den Themen Marketing, Sales und Kommunikation zu beschäftigen. Denn genau das sind die Punkte, in denen du dich am besten von den anderen abheben kannst. Wie schon gesagt, Produkte und Angebote sind austauschbar. Die Qualität stimmt ohnehin bei den allermeisten, doch der größte Hebel ist die Kommunikation. Wie treten Unternehmen am Markt auf? Wie kommunizieren sie? Und wie werden sie von Kunden auch verstanden? Denn eines ist klar, Menschen kaufen nicht immer die besten Produkte, sie kaufen die Produkte, die sie am besten verstehen. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen, nämlich die, die besser kommunizieren, die, die im Markt verstanden werden und die, die die Probleme ihrer Kunden lösen. Und all das findest du auf 208 Seiten in meinem neuen Buch Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Also geh einfach mal rein in die Shownotes oder geh einfach auf Amazon oder auch in die Buchhandlung, frag nach meinem Buch, nach meinem Namen, Harald Kopeter, was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Kauf es, lies es, setz es um und schreib mir ein Feedback. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir einfach eine Rückmeldung gibst zu meinem Buch, ob du was drinnen gefunden hast, ob es dir weitergeholfen hat. Ja, ich freue mich darauf. Und jetzt geht's weiter im Podcast. Aber es gibt ja auch die anderen Beispiele beispielsweise, wo man, die gründen, Milliardäre gründen, haben Stiftungen, sind sehr wohltätig, geben viele Millionen, mitunter Milliarden ja aus für Krebsforschung und dergleichen, für Förderung von benachteiligten Kindern und. Aber es gibt ja auch das Gegenbeispiel, nicht? Also wo jetzt quasi nicht die breite Masse mal abgezockt wird jetzt, nicht? Also so wie von den Sam Bankman-Friedman, so in dieser
Weise. Ja, aber ich muss ich sagen, also, wenn du das jetzt so sagst mit den Charities, mit den Wohltätigkeitsgeschichten und so weiter.
Ja, das ist das, was man medial mitbekommt. Du bist jetzt die Spezialistin dafür, was sich dahinter verbirgt.
Ich glaube, das ist dasselbe Spiel. Das ist die eine Seite und die andere Seite. Auf der einen Seite zocken sie uns ab. Und auf der anderen Seite geben sie uns Charity und Stiftungen und wohltätige Sachen und Projekte und solche Sachen. Also böse, und das sag nicht nur ich, also böse Zungen sagen halt einfach, dass gerade eben auch dieser Aufstieg dieses Non-Profit-Sektors, den wir gesehen haben über die letzten 10, 20 Jahre, ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass wir das haben. Und das liegt nicht nur daran, dass die Leute heute mehr Geld haben, sondern im Grunde genommen ist es einerseits, ist es das, was man Gewissensreinigung nennt, also Conscience Laundry, zum einen. Und zum anderen ist es auch so, dass es eine gewisse Beruhigung sein soll. So nach dem Motto, du musst das System nicht ändern, weil wir ja freiwillig was abgeben. Wir versuchen ja freiwillig quasi das, was der Kapitalismus zerstört, das versuchen wir zu retten, indem wir aus unserer Privatschatulle etwas für euch tun. Aber das greift natürlich zu kurz, weil du wirst das System damit nicht ändern. Das ist quasi so eine Befriedigung, so eine Beruhigungspille, weil es natürlich in keinster Weise die Grundlagen verändert, die dazu geführt haben, dass wir diese Milliardäre haben und dass wir dieses System haben, wo viele Leute eben einfach ausgebeutet werden oder eben einfach keinen Anteil haben an den Fortschrittsgewinnen. Das muss man einfach sagen. Und gerade diese Wohltätigkeitsgeschichten und Stiftungen, da kommt ja noch dazu, weil wir gerade über Einfluss gesprochen haben. Du hast richtigerweise gesagt, sie haben ja so viele Stiftungen und so und diese Thinktanks und sowas. Sowohl Konservative als auch, sage ich jetzt, Linksliberale oder so, das sind alles Stiftungen, die letztendlich auch das Gedankengut oder die Ideen ihres Gründers weitertragen sollen. Das muss man dann als Milliardär zum Beispiel, muss ich nicht selber irgendwie sagen, ich finde aber das und das gut, weil ich das gut finde und das vielleicht auch gut ist für mein Unternehmen oder so. Es reicht ja, wenn ich jemanden habe, der als Experte gilt oder irgendwo anders noch akademisch tätig ist. Und den hole ich mir und dem gebe ich eine Institution und dann werden da Studien gemacht und dann werden irgendwelche White Papers geschrieben und das wird dann in die Politik zurückgespielt, ne? Und dann sagt man hier, wir haben eine Studie gemacht und die belegt dies und das und jenes. Und der Politiker sagt, ach, da muss ich das nicht einfach so in den Raum stellen, sondern dann nehme ich diese Studie und die beweist ja, dass das richtig ist, was wir hier machen und ne, so. Und wenn man dann sagt, ja, wie kommt es eigentlich, dass wir das jetzt so organisiert haben? Dann heißt es, ja, da gibt es Studien dazu, die sagen, dass das richtig ist. So meine ich das. Das ist viel eleganter, das ist viel weniger plump, als man sich das manchmal vorstellt. Ich meine, natürlich gibt es die Korruption, sage ich jetzt mal, gibt es auch. Aber die ist viel weniger fein, viel weniger, ne, also da ist es schöner, du machst eine Stiftung und dann lässt du da Leute irgendwie für dich forschen. Und das Forschungsergebnis gibst du dann in die Politik und dann wird das eben in deine Richtung oder in die für dich irgendwie bevorzugte Richtung geschoben, die ganze Debatte.
Gehen wir vielleicht ein bisschen zurück, denn auch, du hast dich sicherlich damit auch beschäftigt, Milliardäre gab es ja immer schon oder gibt es schon sehr, sehr lange. Ne? Es gibt ja manche, die mächtige Unternehmen aufgebaut haben, wie die Waltons mit Walmart oder Henry Ford, Dale Carnegie, als Stahlmilliardär ja auch, ne? Also riesengroß, ne? Oder Rockefeller mitunter auch in dem Ölbereich und das alles. Gibt es denn da einen Unterschied zu den, sagen wir mal, Milliardären von vor 50 Jahren? Und heute, hast du da etwas festgestellt, dass da vielleicht, ich sage mal, das Mindset oder anders geworden ist zu denen, die heute Milliardäre sind oder werden?
Ja und nein. Also Rockefeller war der erste, tatsächlich der erste Milliardär. Wie er das geschafft hat, war er, indem er die Logistik des Ölmarkts unter sich gebracht hat und die Raffinerien. Ja, also wird ja auch immer gerne irgendwie übersehen, dass Rockefeller hat nicht nach Öl gebohrt. Der war, glaube ich, ich habe ja dann dieses Ölbuch da geschrieben und habe ich mir das mal genauer angeguckt. Er war, glaube ich, einmal in Pennsylvania, als sie damals irgendwie gebohrt haben und das war ihm alles zu dreckig. Und er war ja auch sehr religiös und sehr fromm und dann haben die alle viel geflucht und es fand er ganz widerlich dort und viel getrunken und das fand er alles ganz furchtbar. Und er hat gemeint, das wäre ihm ein viel zu dreckiges Geschäft. Und was er ziemlich schnell erkannt hatte, ist, dass diese Leute, die da nach Öl bohren, die müssen ihr Öl halt irgendwie weiterverarbeiten und sie müssen ihr Öl irgendwo auf einen Zug bringen und dann irgendwo zum Markt tragen. Und das war seine kaltschnäuzige Erkenntnis, dass er hat quasi die anderen in den Ölfeldern die, im wahrsten Sinne des Wortes die Drecksarbeit machen lassen und hat sich dann praktisch die Logistik und die Raffinerien unter den Nagel gerissen. Er hat innerhalb, das hieß das Blutbad von Cleveland, da hat er innerhalb kürzester Zeit so gut wie alle Raffinerien in Cleveland, damals waren viele Raffinerien in Cleveland, in Ohio angesiedelt und er hat innerhalb von wenigen Wochen, fast Tagen, sich ein Monopol im Raffineriebereich geschafft. Und so hat er seine Milliarde aufgebaut. Ein bisschen ist das immer noch so, wenn man was ausnutzen kann, was andere nicht haben. Also zum Beispiel, du hast das Beispiel Walmart und die Waltons gebracht. Dessen scharfe Erkenntnis war, dass er es quasi umgedreht hat. Normalerweise war es ja so, ein Unternehmen hatte ein Produkt, das Produkt ist dann zum Einzelhandel gegangen und der Einzelhandel hat es dann vertrieben. Und jeder hat, also im Grunde genommen war das Produkt wichtig, ne? Also man hat sich auf das Produkt konzentriert und der Vertrieb war dann halt einfach so der zweite Schritt. Und Walmart hat es natürlich durch seine Fähigkeit, so viel zu verkaufen auch, geschafft, dass das umgedreht wird, dieses Verhältnis, dieses Machtverhältnis auch. Nicht ich gebe dir mal ein Produkt und du vertreibst es dann, sondern Walmart hat irgendwann so viel Marktmacht besessen über diese Verteilung ihrer großen Walmart-Center und so weiter. Allein von die haben heute noch 5200 einzelne Walmart-Einkaufszentren in den USA. Und dann haben sie halt gesagt, okay, also entweder wir werfen dich aus dem Regal oder du lieferst uns das zu diesem Preis. Und nächste Woche, wenn wir dir sagen, dass der Preis noch niedriger sein muss, dann machst du das auch. Oder du kannst es vergessen, du verkaufst nichts über uns. Und das hat meiner Meinung nach eigentlich auch bewirkt, dass sich die ganze US-Wirtschaft gedreht hat. Das geht so weit, dass man sagen kann, dass Walmart mit daran beteiligt war, nicht alleine, aber mit Sicherheit ein großer Faktor war auch, dass viele Unternehmen, die noch in USA produziert haben, irgendwann gemerkt haben, sie schaffen das einfach nicht, diese niedrigen Preise im Inland bei den Gehältern dort und den Löhnen umzusetzen. Die schaffen das einfach nicht. Und da kam dann halt natürlich auch gleichzeitig die Welle mit China, die Öffnung Chinas und Asiens generell. Und dann haben halt viele angefangen, anstatt in den USA weiter zu produzieren, gerade im Konsumgüterbereich, einfach auszulagern und die Abwanderung nach Asien hat dann mit stark begonnen. Und ich wage mal zu behaupten, dass mit ursächlich war das eben durch die Walmartisierung der US-Economy. Und die Waltons selber, die Familie, die ist damit sagenhaft reich geworden. Die sind bis heute sagenhaft reich. Die sind nur auf den vorderen Listen der Milliardäre noch nicht mehr ganz so, weil bei so einer Familie, da hast du halt mehrere Köpfe, ne, und dann verteilt sich das ein bisschen mehr. Aber insgesamt gehören die immer noch zu den reichsten Leuten auf der Welt.
Und gibt es jetzt da einen Unterschied zwischen, ich sage mal, diesen Milliardären von früher und den jungen Tech-Milliardären, wenn man so sagen will, von heute, obwohl manche nicht mehr ganz so jung sind, weil auch ja, die Google-Gründer schon ein bisschen älter werden mitunter. Aber gibt es da einen Unterschied, also vom Mindset her, von dem, wie sie, was sie vielleicht, ich sage mal, verändern wollen auch, wie sie ihre Macht mitunter einsetzen wollen oder auch tun?
Also es gibt einen Unterschied, wie sie Milliardäre werden. Das wäre der zweite Teil, den ich gerade in meinem Buch besonders beleuchte. Weil zum Milliardär wirst du nicht durch ein Produkt und auch nicht durch einen erfolgreichen Verkauf des Produkts. Zum Milliardär wirst du am Finanzmarkt. Egal, wie du angefangen hast, der Teil, wo du zum Milliardär wirst, ist der Teil, der im Finanzmarkt stattfindet. Zum Beispiel nehmen wir Arnaud, ne? Bernard Arnaud, das ist der französische Luxusmogul, Louis Vuitton gehört dazu. Und angefangen hat er, also eine Empfehlung, die ich dir geben würde, ist, wenn du Milliardär werden willst, am besten fängst du mit einem kleinen Vermögen schon mal an. Das erbt man am besten, das ist am einfachsten. Also er hat zum Beispiel von seinem Vater, ein Industrieller, die Möglichkeit bekommen, Unternehmen aufzukaufen. Das ist jetzt, also ich zum Beispiel habe noch kein Unternehmen kaufen können. Man muss sich halt seine Vorfahren gut aussuchen. Und er hat dann angefangen, eben auch Dior und andere aufzukaufen mit dem Geld seines Vaters und hat dann dieses Luxussegment zusammengefügt. Und das war sehr erfolgreich, muss man schon auch sagen, gerade als die Chinesen angefangen haben, eben sich Luxusgüter auch leisten zu können. Die wollten eben sehr gerne westliche Luxusmarken, französische Marken waren sehr begehrt. Und das war sehr erfolgreich. Nur der große Erfolg, also was ihn zum reichsten Mann, kurzfristig reichsten Mann, er wird immer wieder abgelöst von Elon Musk, aber was ihn kurzfristig zum reichsten Mann der Welt gemacht hat, Anfang dieses Jahres, war einfach die Aktien. Ne? Also die Aktie ist gestiegen. Und der Konzern Louis Vuitton war 500 Milliarden Dollar wert. Das ist die höchste Börsenbewertung, die ein europäisches Unternehmen hatte. Es war ein neuer Rekord. Und ihm und seiner Familie gehört, also die kontrollieren nach wie vor den größten Teil oder sie sind kontrollierende Eigner des Konzerns. Und dadurch ist er natürlich auf dem Papier sehr reich geworden. Jetzt kann man sagen, na ja, gut, das sind ja nur die Aktienkurse. Das kann ja dann auch wieder zurückgehen und so. Und man sieht das ja auch auf diesen Listen. Ne? Dann ist er mal oben, mal unten. Aber was du natürlich machen kannst, wenn du solche Aktien hast, die so viel Wert haben, dann kannst du zu deiner Bank gehen und kannst sagen, also hier habe ich diese Anteile und ich möchte ganz gerne einen Kredit haben und ich möchte mir da ein Anwesen kaufen, eine Immobilie. Ich möchte gerne ein Kunstwerk kaufen oder auch zwei oder auch drei oder eine ganze Kunstsammlung. Ich möchte gerne eine schöne Yacht haben. Ich möchte ein anderes Unternehmen kaufen. Und wenn du mal richtig reich bist und solche viele Aktien, eben auch so viele Aktien hast, dann kommen auch Leute auf dich zu, die jetzt halt auf dich und mich wahrscheinlich jetzt nicht verfallen würden, aber die sagen, guck mal, wir haben hier eine wahnsinnig gute Gelegenheit für das ist ein Startup, die haben ganz tolle Sachen gemacht und das könnte richtig toll werden und da kannst du richtig irgendwie nochmal mehr Geld verdienen. Und hier, steig doch damit ein, ja. Und das sind halt viele solche Gelegenheiten, die wir gar nicht bekommen. Das spielt in einer Welt, das ist so weit entfernt von dem, wie wir Geld anlegen mit unseren ETFs und unseren Sparstrümpfen und unserem kleinen Reihenhaus und so. Das hat nichts mehr miteinander zu tun. Und das hat sich, glaube ich, es hat sich schon sehr geändert. Früher gab es auch sehr reiche Leute und die hatten Einfluss und die haben mit Geld Geld gemacht, sicher. Aber heute, wenn du wirklich reich sein willst, Milliardär werden willst, dann machst du das über den Finanzmarkt und nicht, weil du genial bist und ganz tolle Sachen dir ausgedacht hast.
Man sagt aber auch immer wieder, wenn man jetzt einmal, also in der Theorie jetzt, man würde von heute auf morgen alles wieder so verteilen und jeder hätte gleich viel Geld. Die Milliardäre geben mir Geld her und jeder bekommt jetzt einmal gleich viel Geld, sind vielleicht, ich sag mal, für jeden dann, weiß nicht, 10.000 Euro, 20.000 Euro oder was auch immer. Es würde in 2 Jahren, 3 Jahren, 5 Jahren, in 10 Jahren wieder gleich aussehen. Es würde wieder Milliardäre geben, Millionäre geben, es würde wieder welche geben, die wahnsinnig viele Schulden haben. Und es würde einfach welche Leute geben, die auch wieder von der Hand in den Mund leben. Glaubst du nicht, dass es das wieder so wäre, dass manche einfach relativ gut mit Geld umgehen können, relativ smart agieren können im Bereich der Wirtschaft, auf den Finanzmärkten und manche vielleicht einfach, ja, diese Ideen nicht dazu haben, diese Cleverness vielleicht auch nicht dazu haben?
Das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Weil guck mal, wenn du dir anguckst, wer Milliardär ist, ja?
Ja.
Und du guckst dir an, wie die Welt aussieht, dann ist es schon auffällig, dass die meisten Milliardäre, also jetzt kann ich die Top 10 nicht runterbeten, aber allein die Top 5, das sind alles weiße Männer. Alles. Und jetzt kannst du mir, Harald, guck mir ins Gesicht und sag mir, dass nur weiße Männer in der Lage sind und clever sind, mit Geld richtig umzugehen und Frauen und Leute mit dunklerer Hautfarbe einfach zu dämlich sind, um mit Geld richtig was Ordentliches anzufangen. Das kannst du nicht mit einem, das kannst du nicht ernsthaft behaupten wollen.
Nein, will ich auch nicht. Ich will auf keinen Fall behaupten, nicht? Und du hast es ja vorher schon gesagt und hast es auch erwähnt, bei Bernard Arnault, der hat den Startvorteil, dass es einfach einmal so war, dass sein Vater schon ein Industrieunternehmen besessen hat. Viele andere hatten genauso einen Startvorteil. Elon Musk war ja auch kein mittelloser Mann, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, mal von der Biografie her, sondern auch seine Eltern hatten etwas, nicht? Und da war durchaus ein gutes Startguthaben ja auch da, nicht? Und genauso war es ja mitunter auch bei anderen. Zumindest auch Bezos gute Bildung, guter Zugang, nicht? Also Larry Page, Sergey Brin, nicht? Also auf einer
Elite-Universität. Halt also, zu den Universitäten, klar, das musst du da auch erstmal schaffen. Ne? Wie genau. Viele clevere Kinder kenne ich, die müssen halt arbeiten gehen, weil da ist halt nichts mit Studien, ne? Und du kannst da nicht nach Stanford gehen oder so, ja. Du kennst auch niemanden, der dir weiterhelfen könnte. Es fängt ja schon damit an, dass manche Leute sich überhaupt nicht vorstellen können, irgendwas anderes zu machen als das, was ihnen quasi vorgesetzt wird, weil in ihrer Familie nie jemand irgendwas anderes gemacht hat als das, was sie machen. Und es ist wahnsinnig schwierig, Startbedingungen zu haben, die ähnlich sind auch nur. Und das fordere ich auch gar nicht. Also ich glaube nicht, dass das Problem ist. Ich glaube, wir werden immer Leute haben, die, da hast du recht, natürlich hast du recht. Es wird immer Leute geben, die reicher sind als andere. Mehr Glück haben. Du musst auch Glück haben im Leben. So ist es einfach. Manche Leute haben halt einfach kein Glück und manche haben mehr Glück. Aber ich finde, so wie es jetzt ist im Moment, ist es zu viel der Ungleichheit. Es ist einfach ein System entstanden, das immer nur nach oben schaufelt für einige wenige und dem Rest einfach nicht genug lässt. Und das kann nicht gut sein. Das merken wir ja auch. Ich meine, guck dir die Migrationsproblematik an. Ich habe auch einen Teil in dem Buch drin über Entwicklungsländer, wie Entwicklungsländer praktisch zu Asset Classes wurden, also zu Geldanlageprodukten, ja. Früher hat man gesagt, das ist ein Entwicklungsland und ich habe die Stelle auch in dem Buch drin. Das war wirklich eine Erfindung, das umzutaufen und zu sagen, das sind Emerging Markets. Und die Wall Street fanden das begeistern, die fanden das ganz toll und haben dann daraus Finanzprodukte gebastelt, mit denen Leute im Westen reich geworden sind und die letztendlich dafür sorgen, dass im globalen Süden sehr viel Armut herrscht und sehr viel Aussichtslosigkeit und Korruption. Und diese Leute kommen jetzt hierher und klopfen an unsere Außengrenzen und sagen, ja, also wir wollen auch einen Teil haben. Wir wollen nicht einfach hier sitzen Und es fließt wirklich, tatsächlich gibt es Nationen, die sind bitter arm und gleichzeitig gehören sie zu Kapitalexporteuren. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass ein Land, das gar nichts hat, wo Kinder verhungern, gleichzeitig Milliarden ins Ausland schaufelt und das in irgendwelchen Steueroasen angelegt wird von westlichen Geldanlageverwaltern? Das kann nicht gesund sein. Das hat nichts mit Cleverness zu tun. Das ist einfach pervers. Das kann man nicht anders sagen. Das ist pervers. Und das führt dann wiederum dazu, dass wir eine Ungleichheit haben, die einfach nicht mehr langfristig, meine ich, durchhaltbar ist. Weil wir, wie schon gesagt, wir haben die Migration, die Leute kommen, die Leute sagen, wir wollen auch einen Teil davon haben. Und du kannst sagen, nein, du hast hier nichts verloren. Aber das kannst du lange sagen. Wir sehen ja schon, wie brutal die Kämpfe darum sind, wer wo sein darf. Und ich glaube auch im Binnenverhältnis, du musst einfach irgendwann diese Fortschrittsgewinne, ne? Also eines der Geschichten, über die ganz wenig geredet wird, ist, wir haben eine unglaubliche Zunahme an Patenten. Und jetzt sind die Leute immer so, ja, das ist ja toll, dass wir so viele Patente haben und die Zahl der Patente steigt und so weiter. Wenn man sich das nur anguckt als Statistik, ne, dann denkst du, boah, super, haben wir tolle Leute, Forscher und so. Was tatsächlich dahinter steckt, ist, dass sich Unternehmen, die das Geld haben,
mitunter Patente, ne, unter Pflanzen.
Alles. Du hast Sachen, also Amazon hat sich patentieren lassen, dass man mit einem Klick einkaufen kann. Was ist denn das für ein Patent? Ich meine, und jetzt kannst du sagen, ja, das ist doch toll, dass die sich das dann irgendwie sichern und dann, ne, man muss ja den Erfindern helfen und so. Darum geht es gar nicht mehr. Es geht heute darum, dass du, wenn du ein Wettbewerber bist, dass du versuchst, alles abzusichern. Du hast eine Heerschar an Patentanwälten, die weltweit damit mit nichts anderem beschäftigt sind, als deine Patente erstmal durchzusetzen. Das heißt, wenn du ein kleinerer Startup bist, ja, der versucht, irgendwas Neues zu machen. Und was ganz Neues aus der Retorte kannst du nicht machen. Also was du machst, ist, du nimmst Teile von was anderem und versuchst daraus ein neues Unternehmen zu basteln. Und dann, kaum hast du da das Fingerchen gehoben und gesagt, guck mal, ich habe hier sowas, so eine App gebastelt, dann kommen sie dir und dann sagen sie dir, ah, aber hier, dieser Teil von deinem Ding, was du auf deiner Webseite hast, da haben wir ein Patent. Wenn du da draufklickst einmal, das ist das Amazon-Patent und das Unterlassungsklage. Und wenn du das nicht sofort einstammst, dann kommen wir und dann nehmen wir dein Haus weg und dann machen wir irgendwie alles platt. Und so geht das. Und so hast du halt, warum sind diese Tech-Unternehmen so wahnsinnig überlegen? Weil sie sich da abgesichert haben. Alles, was sie nicht absichern können, kaufen sie auf. Ja, wenn du mal guckst, Zuckerberg, Instagram haben sie gekauft, WhatsApp haben sie gekauft, das haben die ja nicht erfunden. Alles, was sie nicht per Patent tot machen konnten, haben sie aufgekauft. Und so sichern sie sich eine Marktstellung und töten praktisch die Dynamik. Wenn du sagst, ja, dann sollen ja andere auch eine Chance haben. Ja, du kannst ja clever sein, wie du willst, aber gegen eine Herrschaft von Patentanwälten bist du chancenlos. Da werden Milliarden verpulvert, nur für Patentstreitigkeiten. Und das ist zum Beispiel ein ganz großes Problem, über das ganz wenig geredet wird. Und das ist im Gesundheitsbereich. Warum ist alles so teuer im Gesundheitsbereich? Weil das alles patentgeschützt ist. Also überall, alles, was du anfasst, ja, wie du sagst, ist Nahrungsmittel, genauso. Weißt du, heute backst du ein Brot, dann kommt einer und sagt, ja, aber diese Backmischung, ne, also... Also genau so eine Backmischung haben wir patentieren lassen. Und die nächsten Brötchen, die gehen bei uns aufs Haus, weil du darfst die so nicht backen. Übertrieben gesagt. Das haben wir zum Beispiel. Wir haben zum Beispiel im Schlachtbereich, ne? Ich weiß nicht, GBS, ob dir das was sagt. Das ist eine Familie, das sind Brasilianer. Die kommen da irgendwo aus dem Amazonasgebiet. Und deren Glücksfall war, als sie damals Brasilia gebaut haben in den 50er Jahren, war das in der Nähe von ihrer Metzgerei. Und die Batistas, die haben dann das Fleisch für die neu entstehende Hauptstadt dort geliefert, ne? Und daraus ist ein Koloss entstanden, die von Australien über die USA bis hin zu Aldi alles mit Fleisch beliefern. Und das ist, die kennt keiner. Die kennt, also so gut wie niemand, aber wenn du die Leute fragst, JBS, kennt so gut wie keiner. Die sind aber auch maßgeblich, wird immer wieder beschuldigt, dass sie eben dabei sind, wenn es darum geht, was ist mit dem Amazonasgebiet, ja. Sie sagen halt, nein, wir sind nachhaltig, wir passen da auf und so. Aber es gibt immer wieder eben auch Sanktionen, auch von, selbst von den brasilianischen Behörden. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Monopol, wo wir gesehen haben, wie sich das auswirkt, ne, war jetzt während der Pandemie. Da hatten wir in den Fleisch, bei der Fleischproduktion von JBS war natürlich auch sehr viel Covid und so weiter. Und die Bauern hatten dann das Problem, weil es nur noch ganz wenige Fleischverarbeiter gibt, konnten die Bauern ihre Tiere nicht mehr abliefern. Weil die hatten dann dicht gemacht, die Schlachthöfe, die es noch gibt, die mussten zumachen. Es gibt keine Konkurrenz mehr. Und du hast natürlich aus Tierwohlgründen, hast du ein Limit, wie weit du mit deinem Schwein fahren darfst, ja? So, und dann saßen die Bauern da und mussten ihre Schweine notschlachten, weil es gab einfach keine Abnehmer mehr, denen sie das Fleisch liefern konnten. Und daraufhin ist der Fleischpreis durch die Decke gegangen. Und dann haben wir alle dafür gezahlt, dass es ein Quasi-Monopol im Fleischbereich gibt. Das hat auch selbst die beiden Regierungen irgendwann versucht zu bekämpfen. Das sind solche Strukturen. Und darum ging es mir in meinem Buch. Das sind diese Strukturen, über die man gar nicht redet, weil man sie nicht kennt. Man kennt die Familie nicht. Man weiß nicht, wer dahinter steckt. Man weiß nicht, welche Effekte das hat. Ja, dass wir am Tisch rumsitzen und das Schweineschnitzel zweimal so teuer ist wie vorher, hat damit zu tun, dass diese Familie irgendwann aus dem Amazonasgebiet irgendwie ein Imperium geschaffen hat, was bis zu Sydney irgendwo reicht, ja. Das meine ich. Und das hat nichts mit Cleverness von denen zu tun oder sonst irgendwas.
Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache oder besser gesagt in Sachen Marketing, Sales, Kommunikation, Führung und Unternehmertum. Ja, am 23. Dezember findet unser Fresh Content Kongress wieder statt. Es ist bereits der 7. Fresh Content Kongress genau zu diesen Themen. Denn ich glaube, in Zeiten, die sehr, sehr volatil sind, wo sich Kundenanforderungen und Bedürfnisse mitunter täglich fast ändern, beziehungsweise sich auch die Rahmenbedingungen täglich ändern, da ist es wichtig, sich einmal wieder frische Ideen, frische Lösungen, Inspiration und Motivation für das Business zu holen. Und das alles bekommst du am 23. November von 9 bis 18 Uhr am Erste Campus in Wien beim Fresh Content Kongress. Mit dabei sind beispielsweise Peter Filzmeier, mit dabei ist Markus Henkschläger, es ist auch Andreas Buhr mit dabei, es ist mit dabei Roger Rankl zum Thema Vertrieb, aber auch ich bin mit dabei mit meinen Themen, mit dem Thema Storytelling, ja, und viele weitere Speaker. Wir haben 10 Speaker, einen Tag von 9 bis 18 Uhr. Ich hoffe, wir sehen uns beim Fresh Content Kongress in Wien, 23. November. Geh einfach auf www.fresh-content-kongress.com. Ich freue mich auf den 23. November, mit dir mit dabei zu sein. Bis dann. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Hat sich da mitunter auch eine neue Dynamik mitunter entwickelt, so in den letzten paar Jahren? Oder ist, ich sage mal, die Zahl der Milliardäre und deren Einfluss und der negative Einfluss, so wie du es jetzt beschreibst, auch ist das linear geblieben oder entwickelt sich das mitunter in einer neuen Dynamik hin bis Exports?
Ich würde denken, es beschleunigt sich. Also ich denke schon, dass sich das beschleunigt auf eine gewisse Weise oder hat sich beschleunigt. Und ich glaube, das ist das, was mich so umtreibt, dass es so viele verschiedene Faktoren sind. Noch ein anderes Beispiel, was mich auch total fasziniert hat. Also es ist ja nicht so, ich habe ja immer, die Leute immer denken, ich habe da Schaum vor dem Mund und habe was gegen Milliardäre persönlich. Ehrlich gesagt, nein. Aber ich sehe das als Symptom für etwas, was schiefgelaufen ist. Es gibt ein nettes Ehepaar. Also ich glaube, die machen einen netten Eindruck zumindest. Ich kenne sie nicht, aber an sich so machen sie einen lockeren, netten Eindruck. Die leben in Beverly Hills, die gehören zu diesen Hollywood-Leuten. Aber eigentlich haben sie mit Hollywood nicht so wahnsinnig viel zu tun, sondern die haben irgendwann angefangen, große Teile in Kalifornien an Ackerland aufzukaufen. Und sie haben es durch einen, sage ich jetzt mal vorsichtig, durch Verhandlungsgeschick, sage ich jetzt mal sehr vorsichtig, weil das nicht justiziabel ist, aber durch viel Verhandlungsgeschick es geschafft, eines der wenigen stabilen Wasservorkommen in Kalifornien, wo sie ein massives Wasserproblem haben, und eine Dürre, eine lang anhaltende Dürre seit 20 Jahren, aber die haben, buchstäblich nennt sich das eine Wasserbank, und mit dieser Wasserbank haben die es geschafft, zu den größten Nussproduzenten, also Mandeln und andere Nüsse, aufzusteigen. Und sie gehören zu den größten Grundbesitzern in den USA. Die Resniks, die kennen die wenigsten Leute. Denen gehört auch unter anderem die Quelle für Fidschi-Wasser. Ich weiß nicht, kennst du dieses Wasser, was so war mal eine Weile ganz Mode, dieses Fidschi-Wasser da von den Fidschi-Inseln?
Na?
Das Fidschi-Wasser gehört denen auch. Aber sie haben die haben nicht nur diese Wassergeschichte sehr glücklich für sich gelöst, sondern die sind dann irgendwann über ihre Obstplantagen und Nussplantagen in die Welt der Bienenvölker eingestiegen. Und inzwischen gehören denen 80.000 Bienenvölker. Und die vermieten sie dann halt auch an andere. Und das ist letztendlich, meine Nachbarin, der ich das erzählt habe, die sagte dann zu mir, wow, Milliardäre, die denen Wasser gehört und die Befruchtung unserer Landwirtschaft. What can go wrong? Was kann da schon schiefgehen? Und das ist das sind so Sachen, die weiß kaum jemand. Das sind so kleine Mosaiksteinchen, wo du denkst, das kann doch wohl jetzt nicht wahr sein, dass ein großer Teil der Bienenvölker, die unsere Obstbäume befruchten, die sind nicht einfach nette kleine Honigbienen, sondern die gehören jemandem. Das ist praktisch.
Wenn jetzt durch dein Buch mehr Leute das wissen, diese Geschichten, die du uns ja jetzt ja auch erzählt hast von diesen Unternehmen, vielleicht auch durch unseren Podcast-Talk, weiß es jetzt der eine oder andere, was kann sich da in Zukunft ändern daran? Was ist, wenn das jetzt viel, viel mehr wissen? Ist es den meisten da draußen vielleicht nicht egal, um zu sagen, okay, was, ob der jetzt da 80.000 Bienenvölker besitzt oder so etwas, ist mir doch egal, nicht? Also, was sollten wir vielleicht mitunter ändern? Was sollte man tun? Was wäre zu tun mitunter? Aus deiner Sicht jetzt mal.
Also, es wird ja immer viel diskutiert. Bei Milliardären kommt immer sofort die Frage nach den Steuern, ne?
Ja.
Und das ist zum Beispiel was, wo ich denke, ja, klar, über Steuern muss man reden, kann man reden. Bei Steuern gibt es natürlich auch das Problem, und darüber haben wir noch gar nicht richtig geredet, aber Milliardäre haben natürlich auch die Möglichkeit, ihr Geld irgendwohin zu verschieben. Da gibt's eine ganze Industrie, die nichts anderes macht, als sehr reichen Leuten zu helfen, noch reicher zu werden. Das macht die Besteuerung natürlich schon mal ein bisschen zum Problem. Außerdem denke ich, dass Steuern fangen ja da an, wo das Geld schon praktisch erwirtschaftet oder abgeführt wird. Ne? Also da sind die Gewinne ja schon gemacht. Und dann geht es nur noch darum, wer kriegt den Batzen. Und ich finde, genau das ist ein Problem, dass wir das System unangetastet lassen und dann nur die Verteilung immer betrachten. Ich glaube, wir müssen viel früher ansetzen. Wir müssen gerade bei diesen Patenten zum Beispiel ansetzen und uns überlegen, wer kann ein Patent haben, für wie lange.
Worauf,
das muss man mal recht. Worauf kriegst du eigentlich ein Patent? Ja, wie sinnvoll ist das? Ist das sinnvoll für die Allgemeinheit, dir dieses Monopol? Es ist ja ein zeitlich beschränktes Monopol. Was anderes ist es ja nicht. Also erlauben wir dir dieses Monopol? Und für, wenn ja, für was? Ja, dann. Die andere Geschichte ist eben gerade, was so Monopole angeht. Wir haben in den letzten 10, 20, 30 Jahren extrem viel mehr Konzentration in vielen, vielen Bereichen. Das heißt, die Unternehmen, die ja auch immer wieder Leuten gehören, und darunter sind eben auch sehr viele Superreiche, diese Unternehmen sind heute viel mehr in der Lage, Sachen auszunutzen, weil sie eben eine Gewalt haben. Die können heute Preise durchsetzen. Das hat man jetzt während der Pandemie zum Beispiel gemerkt. Das sag nicht nur ich. Also die Kansas Fed, also die Notenbank von Kansas, das ist so eine regionale Notenbank in den USA, hat ausgerechnet, dass die Inflation, die wir in den USA gesehen haben und die ja auch schon bei 10% lag teilweise, zu 60% durch quasi durch Preiserhöhungen der Unternehmen war, die nicht damit zu tun hatten, dass die selber höhere Preise hätten zahlen müssen. 60% der Inflation war einfach nur, du zahlst mehr because, weil wir mehr. Und wenn du dir Autos anguckst, ne, dann haben die Autohersteller alle geweint. Ja, die Chips sind so teuer, diese Halbleiter. Und wir brauchen 3000 Halbleiter und mehr und für pro Vehikel. Und das ist alles so teuer und Wein. Und deswegen müssen irgendwie die Autos noch viel teurer werden. Und ach Gott, ja. Und jetzt hat sich aber rausgestellt, die haben zwar weniger Autos verkauft, weil die Autos natürlich deutlich teurer geworden sind. Aber die Autohersteller in den USA haben richtig fette Profite gemacht in den letzten Jahren. Ja, woher kommen denn Profite? Das ist das, was übrig bleibt von dem, was du nicht hast zahlen müssen an deine Zulieferer. Wie kann es dann also sein, dass die immer nur gesagt haben, oh, unsere Zulieferer, ach Gott, das ist alles so teuer geworden. Ja, aber offensichtlich ist es dir noch gelungen, noch zwei Schläge oben drauf zu geben. Und das sage ja nicht nur ich, sondern die Sachen auch in meinem Buch, das sind nicht nur Meinungen von mir oder so, sondern ich habe mich immer bemüht, Studien zu finden, Leute zu finden, die Statistiken haben, die sagen, so ist das. Und wenn du jetzt fragst, was ist die Lösung? Meiner Meinung nach müssen wir uns ganz klar einfach mal angucken, was führt denn dazu, dass es Leuten gelingt, was auszubeuten, auf Kosten der restlichen Menschheit, ja? Und dann müssen wir überlegen, wie können wir das so machen, dass wir das einfach besser verteilen, dass wir einfach nicht aus Wohnungen Profithütten machen für Private Equity zum Beispiel. Also in Deutschland, da ist ja eine riesen Wohnungsnot und eine riesen Diskussion. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber gerade in Berlin und so riesige Diskussionen über Wohnungsknappheit und so weiter. Und ich habe dann das nochmal angeguckt. In Deutschland gab es sehr viel gemeinnützigen Wohnbau. Und dann hat man in den 90er Jahren diese gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften besteuert. Das war unter Kohl damals noch. Der hat gesagt, ja, das müssen wir jetzt besteuern und die müssen jetzt eben auch irgendwie, diese Gemeinnützigkeit, das ist irgendwie, brauchen wir nicht mehr und so. Und unter Schröder, Rot-Grün, die haben dann gesagt, ja, warum sollen, also kannst du es, am besten verkaufen wir das alles und löst dann diese ganzen Sachen auf. Und wer hat es gekauft? Private Equity hat es gekauft. Und die haben es dann an die Börse gebracht. Und was haben wir heute? Heute haben wir genau die gleichen Wohnungen, die wir damals als gemeinnützigen Wohnungsbau nach den Kriegen gebaut hatten, für Leute, die eben keine Wohnung hatten, weil man gesagt hat, wir brauchen für die Mittelschicht, brauchen wir genügend Wohnraum. Die genau x dieselben Wohnungen, die gehören heute großen Wohnbaugesellschaften, die börsennotiert sind, und wo die Leute heute sagen, da werden die Mieten erhöht, das Zeug wird nicht ordentlich verwaltet, da wird überall gespart, solche Sachen, ja. Und jetzt ist plötzlich das Geschrei groß und wir sagen, ja, wie kommt denn das? Ja, wie kommt denn das? Ja, das kommt nicht von ungefähr. Das ist nicht, ne? Also das war jetzt nicht, dass irgendjemand, ich höre mir das Argument, ja, das Wohnbau ist so teuer und so. Ja, das ist alles richtig, aber wir hatten ja mal gemeinnützigen Wohnungsbau. Und dann haben wir ihn ohne Not privatisiert. Und jetzt leiden wir darunter. Aber das ist jetzt nicht Rocket Science oder irgendwas, sondern da sind Fehler gemacht worden.
Ja, wir haben sie auch selber gemacht. Wir haben sie auch selber mitunter verschuldet, ja. Also in dem Fall, ne?
Ja, aber das ist jetzt, du kannst jetzt sagen, diese bösen Milliardäre, die das gemacht haben. Aber du kannst auch sagen, wie doof muss man sein, dass wir sagen, oh, Wohnbau, ne? Ha, das ist doch besser, wenn das mal irgendwie der private Investor irgendwie übernimmt. Und dann wunderst du dich 10, 20 Jahre später, wenn dieser dann auch immer diese irrige Annahme, dass man dann sagt, ja, warum bauen die denn dann nicht einfach mehr? Ja, wenn ich jetzt privater Investor bin, will ich dann
mein Geld wieder zurückhaben.
Ja, natürlich. Will ich da noch 10 Wohnblocks nebenan stehen, damit die Mieten sinken? Ja, ich bin ja doof. Also ich meine, da habe ich doch mal die Leute da, wo ich sie haben will, da gehe ich doch nicht hin und sage, oh, die Mieten sind zu hoch bei mir. Vielleicht baue ich da noch mal 10 weitere Häuser daneben. Dann brauche ich, ne? So, aber das ist Schwachsinn. Da ist ja gar kein Anreiz dafür da. Warum? Also den Anreiz musst du dann schaffen. Und wie schaffst du den? Indem du denen Steuergelder gibst, damit sie gemeinnützigen Wohnbau schaffen. Ja, toll. jetzt fangen wir da wieder an, wo wir vor 20, 30 Jahren denen das für quasi Umme irgendwie in den Rachen gestopft haben. Solche Sachen. Aber darüber redet keiner. Und ich glaube, ein ganz großes Problem ist, dass die Diskussion sich immer nur um das Vermögen dieser Leute, um ihre geschiedenen Frauen, sag ich mal, um ihre Reichtümer, ihre Yachten und weiß ich nicht was alles. Das interessiert mich gar nicht. Von mir aus kann der 20 Yachten haben. Naja gut, vielleicht aus Umweltgesichtspunkten wäre es besser, es wären Ruderboote. Aber das ist, ich habe keinen Blutdruck, ich habe da keinen Neid. Von mir aus kann er in seinem Infinity-Pool da irgendwie vor sich hinschwimmen. Mir geht es darum, wir müssen alle eine Chance haben auf ein einigermaßen bezahlbares, ein einigermaßen sicheres und zukunftsträchtiges Leben haben. Das möchte ich einfach. Und das wird uns genommen, indem wir immer wieder Sachen einfach in solche Konstellationen, ja. Also ich meine, ein anderes Beispiel noch, das ist auch schon sehr extrem, wenn man überlegt, wie Private Equity so funktioniert, ne? Also was die jetzt entdeckt haben, es gibt ja auch eine große, große Wohnungsnot in den USA. Und gerade auf dem Land, was die Leute nicht wissen, da sieht es auch so aus, das weiß man bloß nicht so richtig, weil das ziemlich unsichtbar stattfindet. Und eine der kleinen Lösungen ist, dass die Leute in Trailer Homes, das sind so angeblich mobile Häuser, das sind natürlich im Grunde genommen Wohnwagen, nur dass die halt nicht so wirklich beweglich sind. Und die sind billig, ne? Das sind praktisch im Grunde genommen sind es wirklich billige, kleine Fertighäuser. Und die stehen eben auf so einer Art Campingplatz, wenn man so will. Die nennen sich Trailer Parks. Die Trailer Parks vermieten entweder teilweise den Trailer mit, aber meistens eigentlich nur den Grund, auf dem diese Trailer stehen. Und diese Leute können aber mit ihrem Trailer in der Regel nicht so wirklich tausendmal umziehen, weil das kostet tausende Dollar, wenn du den bewegst und du musst einen neuen Standplatz haben. Und du musst das alles irgendwie, also wenn der Trailer älter ist zum Beispiel, darfst du gar nicht mehr den gar nicht mehr bewegen. Und das haben die jetzt erkannt, diese Private Equity Jungs, und die kaufen jetzt die Trailer Parks auf. Die waren früher halt viel so Familienunternehmen, ne? Also ja, Vater, klar. Mutter, die hatten so eine saure Wiese und auf der sauren Wiese haben sie dann mal so die Trailer Parks da geparkt und so. Und damit haben die dann ein bisschen Geld verdient und die einen hatten was zum Wohnen und die anderen hatten quasi so eine Rente. Und diese Mom-and-Pop Trailer Parks, die sind dann halt jetzt in großem Stil aufgekauft worden. Und was haben die gemacht? Kaum haben sie da die Unterschrift unter diesen Kaufvertrag gesetzt, da haben sie die Mieten hochgejazzt.
Ja.
Klar, weil jeder weiß, die Oma mit ihrem komischen Trailer, die kann nirgendwo anders hin.
Ja, und das kann sich den Umzug nicht leisten, nicht, aber ein paar Dollar mehr im Monat nicht an Miete, das ist schon mal drinnen.
Genau. Und dann hast du billig diesen Trailerpark gekauft und dann kannst du quasi auf Jahre hinaus Leute ausbeuten, die chancenlos sind. Die stecken in beschissen bezahlten Jobs oder sind Rentner oder sind Invalide. Die haben nirgendwo anders, wo sie hingehen können. Die sind eh schon low level. Und aus armen Leuten kannst du nochmal richtig was rauspressen. Die haben Renditen gehabt, die waren traumhaft. Die waren doppelt so hoch wie das, was du sonst am Markt bekommen hast. Das muss man sich mal geben. Und solche Sachen meine ich. Also da musst du doch weinen, wenn du das siehst. Ich meine, ich habe die Leute getroffen. Ich war bei solchen Trailerparks. Ich möchte das mal den Leuten, die das finanziell so abwickeln, denen möchte ich mal empfehlen, vielleicht mal eine Woche auf dem Trailerpark zu verbringen. Ob sie den Leuten da auch in die Augen gucken können und sagen können, dass das die beste aller möglichen Welten ist, in der sie da leben.
Liebe das meine ich. Herzlichen Dank für den Einblick in die, ja, mitunter globale Finanzwelt, auch der Milliardäre über die Begebenheiten, über die Geschichten, wo man gar nicht dran denkt, dass da so viel Geld drinnen ist, was da dahinter steckt, eben mit diesen Trailerparks, ne? Also auf diese Idee wäre ich mitunter gar nicht gekommen, weil es im Grunde genommen ja ein, ja, keiner denkt, dass da ein großes Geld mitunter drinnen ist, aber wenn ich das wieder, ja, um das Wort zu nennen, aus einer digitalen Welt hochskaliere, nicht, und einfach 100 Trailerparks kauft dann oder mehr noch, dann skaliert sich das einfach einmal hoch. Herzlichen Dank für diesen Einblick. Liebe Hörer, wenn ihr einen tiefen Einblick haben wollt auf fast 300 Seiten, dann kauft euch das Buch Wer wird Milliardär von Heike Buchter. Ich bin mir sicher, da gibt es noch viel mehr solcher interessanter Stories aus der Welt der Milliardäre, aus der Finanzwelt mitunter auch. Ich werde mir das noch einmal genau durchlesen. Ich habe nur mal reingelesen, auch für diesen Podcast-Talk. Herzlichen Dank, Heike.
Ja, gerne. Ich weiß, ich bin immer ein bisschen, ja, aber ich finde auch die Anekdoten immer so wichtig, weil, ne, also viele Leute sind da immer so Allgemeinplätze. Das interessiert mich nicht so. Ich finde, gerade solche Sachen mit den Bienen und solche Sachen, das, wenn mich das begeistert, denke ich, dann begeistert das auch andere, weil die denken, wow, das gibt's doch gar nicht. Und was ich mir wünschen, wenn ich mir was wünschen darf, was ich mir wünschen würde, ist, wenn es um solche Themen geht, dass das Buch vielleicht so ein bisschen und auch unser Talk jetzt bei den Leuten das auslöst, weil du sagtest vorher, wie können wir was ändern? Manchmal ist es auch schon gut so, wenn Leute plötzlich was erkennen für das, was es ist. Ja. Weißt du, dass sie das lesen und plötzlich sagen, ah, das ist das, was da dahinter steckt. Und dann plötzlich merken, wenn du schon nichts ändern kannst, wenigstens der erste Schritt ist schon mal, dass du sagst, aha, jetzt weiß ich, um was es hier geht und was hier gespielt wird. Das finde ich ist schon mal, es ist vielleicht nicht die Lösung, aber es ist zumindest mal ein befriedigenderes Gefühl, weil man wenigstens das Gefühl hat, man weiß, was gespielt wird.
Man kann immer etwas ändern, auch mit seinem Verhalten und seinen Konsum. Stimmt. Und mitunter nicht. Und wenn es nur ein ganz, ganz kleines Stück ist, aber es ist mitunter einfach auch eine Veränderung. Liebe Heike, herzlichen Dank.
Danke dir, Harald. Hat mich sehr gefreut.
Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von Think Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.